Da bin ich jetzt momentan eher der Meinung, dass man mal drüber nachdenken muss, was heißt denn überhaupt Training? Ja, also ist das nicht mehr darum geht, wir haben einen gewissen Baukasten und der besteht vielleicht aus Schulungen vor Ort und dann gibt es vielleicht auch Online-Schulungen oder Webinare und dann müssen wir quasi nur das Thema auswechseln und schon sind wir für die neue Arbeitswelt gerüstet. So wird es aus meiner Sicht nicht sein.
E-Learning Inc., der Podcast für digitale Aus- und Weiterbildung.
Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge E-Learning Inc. E-Learning Inc. ist ein Podcast für jeden, der sich für E-Learning, Weiterbildung, Lernen und generell die Digitalisierung interessiert. Ich bin Vanessa und Host dieser Show. Mein heutiger Gast ist Stefan Scheller, Gründer von Personalblogger.de und Host vom Podcast Klartext HR. Im Interview spreche ich mit Stefan darüber, wie hybrides Arbeiten und New Work klassische Weiterbildungskonzepte verändern und wie sich hybride Teams ganz konkret trainieren lassen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Stefan, schön, dass du heute hier bist.
Ja, ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung.
Du bist ja HR-Blogger, Speaker, Podcaster und auch Fachberater für Personalmarketing und Employer Branding. Wie bist du denn eigentlich zu dem Thema HR gekommen? Ich habe in der Recherche gelesen, von der Ausbildung her bist du ja Jurist.
Richtig. Jetzt könnte man sagen, naja, okay, da ist ein klassischer Weg da. Arbeitsrecht war ja auch quasi mein sogenanntes Wahlpflichtfach. Hatte aber tatsächlich damit gar nichts zu tun. Ich bin komplett anders eingestiegen damals bei Dativ und bin dann intern nach vielen Jahren gewechselt. Und da lag aufgrund, sage ich mal, einer guten persönlichen Beziehung zu meinem damaligen Chef, es irgendwie nahe, in den HR-Bereich zu wechseln. Und das war damals im Thema Personalstrategie und hat sich dann erst immer mehr in Richtung Personalmarketing, Employer Branding entwickelt.
Jetzt beschäftigst du dich ja mit vielen verschiedenen Themen. Welches Thema beschäftigt dich denn derzeit am meisten und warum?
Also es gibt natürlich da unterschiedliche Rollen. Zum einen in meinem Hauptjob bei Dativ, da habe ich natürlich einen fachlichen Schwerpunkt, der, wie gesagt, beim Thema Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting liegt. Und dort ist gerade das Thema, ja, wie schaffen wir es vielleicht auch im Ausland zu rekrutieren, was jetzt natürlich durch das Thema hybrides Arbeiten oder mobiles Arbeiten, da kommen wir ja dazu, auch deutlich einfacher möglich ist. Aber es hat natürlich einen stärkeren Impact, auch wie verändert sich so eine Kultur plötzlich durch eine Fremdsprachigkeit, die damit dazukommt. Das ist sozusagen das, was mich sehr, sehr beschäftigt. Ja. Ansonsten in meiner Rolle als Perso-Blogger versuche ich ganz viele Themen immer quer durch den HR-Bereich und auch leicht darüber hinaus zu triggern. Und da merke ich aber trotzdem, dass die allermeisten mit dem Thema Fachkräftemangel immer noch oder immer stärker zu kämpfen haben. Das heißt, da überschlagen sich gefühlt die Ereignisse, die Ideen, die Impulse. Und da versuche ich so ein bisschen Ordnung reinzubringen.
Ja. Jetzt beruflich beschäftigst du dich also praktisch auch mit hybriden Arbeiten im Moment stark. Welche Erfahrung hast du denn persönlich bereits mit Homeoffice, mobilen Arbeiten und oder eben dem hybriden Arbeiten gemacht?
Ja, ich bin tatsächlich immer schon einen Tag in der Woche im Homeoffice gewesen in den letzten Jahren. Klassischerweise an einem Freitag, wo man vielleicht aussagt, hey, ich möchte eh nur 6 Stunden arbeiten. Da ist dann die Fahr- und Pendelstrecke und die Zeit im Vergleich zur Arbeitszeit einfach nicht sinnvoll. Und seit Corona tatsächlich jetzt fast 3 Jahre nonstop, remote only. Das heißt, die ganze Zeit zu Hause. Wohl wissend, dass es natürlich für manche Workshops und anderen Meetings schon sinnvoll ist, reinzukommen. Das tue ich dann auch. Aber man merkt schon, ja, man kann auch im Homeoffice, wobei man sagen müsste, mobiles Arbeiten, rechtlich ganz konkret ist es ja nicht richtig Homeoffice in dem Sinne, kann man auch perfekt arbeiten. Und das hat dann dazu geführt, dass ich unter anderem auch ein Fachbuch zu dem Thema rausgebracht habe, den Praxisleitfaden mobile Arbeit und Homeoffice. Der ging vorletztes Jahr, glaube ich, sogar schon raus, ja.
Jetzt sagst du bist im Moment komplett im Homeoffice. Wie hybrid ist unsere Zukunft denn aber wirklich? Also Unternehmen entscheiden sich jetzt für den hybriden Ansatz, aber laut Institut für Wirtschaftsforschung hat sich in Deutschland ein Wert von 1,4 Tagen Homeoffice eingependelt. Das ist ja eher so, wie du gesagt hast, bist du gestartet. Also was denkst du, wo geht's in der Zukunft hin? Was wird sich einpendeln?
Ja, also zum einen muss man ein bisschen unterscheiden. Das Thema hybrides Arbeiten wird ja in verschiedener Weise verwendet. Hybrid bedeutet zum einen, dass Menschen ein paar Tage vielleicht im Office arbeiten und an anderen Tagen zu Hause. Das ist für sie dann eine hybride Arbeit, weil sie beides haben. Im klassischen Sinne, wo man normalerweise dann auch drüber spricht, wenn hybride Arbeit ist, genau dieser Fall, da sitzt jemand wie ich zum Beispiel im Homeoffice, es sind aber auch vor Ort Menschen in einer Besprechung und die schalten mich digital dazu. Und dann haben wir eine reale, echtzeit-hybride Situation und ich glaube, das ist vor allem das Anspruchsvolle.
Ja, auf jeden Fall. Wie sieht denn deiner Meinung nach der ideale Homeoffice-Office-Mix aus?
Ja, die Antwort lautet, jetzt müssen wir fast wieder sagen, wie der Jurist so schön sagt, es kommt darauf an. Und zwar glaube ich nicht, dass es den idealen Mix gibt, nach dem Motto, es sind so und so viele Tage. Das mag man wissenschaftlich vielleicht mal irgendwann so finden. In der Realität heißt es aber, man sollte die Arbeitssituation und den Arbeitsort nutzen, der für die konkret anstehende Aufgabe am besten geeignet ist. So würde ich das für mich definieren. Und wenn ich jetzt relativ viele Tätigkeiten im Bereich Strategie, Konzept oder auch vielleicht ja 1:1 Kommunikation habe, dann ist halt die Frage, ob ich das noch vor Ort machen muss, dass ich mir quasi irgendwo hinfahre, um zusammen PowerPoint-Folien anzuschauen. Ja, da glaube ich, sind wir so ein bisschen weiter heute.
Und wann sollte man ins Office?
Also das Office kriegt, glaube ich, da eine ganz andere Rolle. Früher war es ja gefühlt der einzige Raum, in dem wir gearbeitet haben. Und alles, was außerhalb des Offices war, war dann irgendwie Freizeit. So einfach ist es nicht mehr. Ich denke, dass wenn man jetzt das ins Office reingeht, dann hat das häufig was mit so einem sozialen Erleben zu tun. Das heißt, man dockt etwas stärker wieder an, vielleicht auch haptisch, physikalisch. Man riecht und spürt im Prinzip mal wieder, wie ist es denn, dort zu sein, zu arbeiten. Und der soziale Austausch ist natürlich schon mal ein anderer. Das heißt, ich habe im Homeoffice hier niemanden, der mal zufällig hier irgendwie vorbeikommt und da Hallo sagt. Das passiert einfach nicht, sondern es ist alles viel geplanter. Und diese sozialen oder auch zufälligen sozialen Begegnungen, die sind letztendlich wertvoller, als man das gedacht hat. Wenn man gesagt hat, das lenkt vom Arbeiten ab. Ich glaube aber, oder ich bin fest überzeugt davon, dass das Büro eine viel stärker soziale Komponente für Kommunikation, Austausch und Vernetzung bieten wird, als es bisher der Fall war.
Das übergreifende Buzzword dahinter ist ja New Work. Was macht denn New Work noch aus, außer dass man jetzt eben auch im Homeoffice arbeiten kann und es hybride Teams gibt? Das ist ja nicht alles von New Work.
Ja, also New Work ist auch, einen nennt es einen Gummibegriff, die anderen sagen Containerbegriff, ja. Also nach dem Motto, du kannst da alles reinschmeißen. Wenn man es mal so ein bisschen zurückführt von der New Work-Bewegung, da war das ja ein antikapitalistisches Konzept, mal ursprünglich so nach dem Motto, wir wollen uns befreien von der schweren Last der Arbeit als angestellte Menschen und mehr dem nachgehen, was wir aus inneren Antrieb wirklich möchten. Und das muss ja zwangsläufig nicht die Arbeit sein. Und diesen Kerngedanken mal rausgenommen, gibt es jetzt ja verschiedenste Strömungen. Ich orientiere mich immer ganz gern so ein bisschen an dem, was in der New Work Charter von HumanFi so mit drin ist. Das heißt, da würde ich sagen, New Work beruht auf 5 Säulen oder Teilbereichen. Der eine ist das sogenannte Freiheit. Also das heißt, wir haben bei der Arbeitsgestaltung deutlich mehr Möglichkeiten, sind stärker eingebunden. Das geht einher mit dem Thema Selbstverantwortung. Das heißt auch, dass wie ich mit mir und meiner Arbeitszeit und Arbeitsmittel und Co. umgehe, ist eine andere. Dann kommt das, was man häufig so ein bisschen, ich sag mal, den jungen Generationen in die Wiege legt, aber eigentlich auch aus dem New Work ganz stark gefordert wird, das Thema Sinnhaftigkeit. Wir erleben das jetzt auch über Wertschöpfungsfragen, Nachhaltigkeit, das alles spielt da mit rein. Dann ganzes, dem Bereich fetter Punkt Entwicklung, dass wir sagen, naja, stehen bleiben ist in unserer heutigen Welt extrem schwierig und das Thema Personalentwicklung, Skillentwicklung, da geht ganz, ganz viel hin. Also diese persönliche Entfaltung, aber, und das kommt noch dazu, 5. Punkt, soziale Verantwortung. Und das kommt aus dem ursprünglichen Konzept auch raus, dass man gesagt hat, ja, so wie die Globalisierung, ich sag mal, bis vor einigen Jahren gelaufen ist, das war ja ein immer mehr, immer höher, immer weiter, immer schneller, immer weniger den Menschen, immer mehr ums Geld. Und jetzt kommt da auch ganz stark dieses Thema soziale Verantwortung mit rein, die auch die Arbeitgeber für sich erkennen und wahrnehmen.
Ja, wir wollen heute vor allem über die vierte von dir genannte Säule ja natürlich sprechen, die Entwicklung.
Jo.
Vielleicht hier zum Einstieg, was sagst du, welche Skills braucht eine Führungskraft von hybriden Teams oder eine Führungskraft in einem New Work Modell, die jetzt eine klassische Führungskraft, wie man sie von früher kennt, vielleicht nicht gebraucht hat?
Ich würde gar nicht so sehr auf ein Plus-Minus gehen, sondern ich denke, dass auch in Anführungszeichen klassische Führungskräfte ja zunehmend mit so einer hybriden Situation zu tun haben. Hybridität, wie gesagt, gibt es ja auf der einen Seite, dass meine Menschen sind eben nicht mehr bei mir vor Ort. Ich habe eine Führung auf Distanz. Das ist ja oftmals dieses Thema. Und da brauche ich das, was früher schon ganz normal eigentlich Führungskräfte im Bereich Vertrieb oder Außendienst, die ja nie im Büro saßen, die waren ja alle immer unterwegs und verteilt, was die ausgemacht hat. Und da war es sicherlich sehr erfolgreich, zum einen ganz viel Vertrauen zu haben. Also wenn ich misstrauisch bin und vielleicht noch von dieser Command-and-Control-Management-Ausbildung her geprägt bin, dann wird es mir heute sehr, sehr schwer fallen, da loszulassen. Ja, also ich brauche auf jeden Fall schon mal Vertrauen. Zum anderen ist das Thema an Selbstorganisation der Führungskraft, also wie geht sie selbst mit sich, mit der Zeit, mit ihrem Arbeitsort um, deutlich wichtiger, weil sie ja das auch vorlebt. Schönes Beispiel, wenn die Führungskraft bis nachts noch arbeitet und dann irgendwie aus dem Homeoffice raus um 1 Uhr nachts noch eine Mail schickt, dann macht das ja was mit dem Team. Ja, das heißt, oder wenn sie sich überarbeitet und nicht auf sich achtet, dann kann sie natürlich auch nicht erwarten, dass die Menschen umgekehrt, die geführt werden, dass die dann auf sich achten, ja?
Jetzt hast du Vertrauen gesagt und dass man das früher im Vertrieb ja praktisch auch schon gebraucht hat. Andererseits finde ich, Führungskräfte im Vertrieb haben ja auch ganz stark die Ergebnisse gesehen. Also ja, vertraut, wie man hinkommt, aber man konnte ja direkt den Umsatzzahlen messen. Das kann man ja nicht in jedem Beruf so. Aber findest du, es ist dann auch wichtig, dass die Führungskraft dann auch, also einen Kontrollmechanismus hat, oder würdest du sagen, davon geht man weg?
Nein, also schön, dass du es nochmal ansprichst. Ne? Vertrauen bedeutet nicht eine Führung so laissez-faire nach dem Motto, egal, ne? Die machen schon, ich habe da vollstes Vertrauen. Es geht vielmehr darum, um eine Grundhaltung, dass wenn ich führe, und zwar zum Beispiel über Ziele, über ein Zielbild und ich als Führungskraft einerseits Rahmenbedingungen für positive Arbeit setze, also weniger im begrenzenden Sinne, was alles nicht zu tun ist, sondern mehr im Sinne von, was muss ich denn meinem Team alles aus dem Weg räumen, wo sind Hindernisse in der Erbringung der Arbeitsleistung, da kümmere ich mich drum, da mache ich den Weg frei und habe dann Vertrauen darauf, dass die Motivation und Co. Sozusagen meine Mitarbeitenden in Richtung des Zielbilds bringt. Das funktioniert aber nur dann, und da sind wir jetzt wieder beim Thema, wenn ich natürlich auch ein Auge drauf habe, sind denn die Skills vorhanden? Also wir reden nicht über Motivation, sondern wir reden dann über das Können, weil da ein Vertrauen drauf zu setzen, das werden die irgendwie schon schaffen, das wäre natürlich auch fatal. Ne? Also das, so ist das nicht gemeint.
Jetzt haben wir so ein bisschen über die Skills der Führungskraft gesprochen. Du bist jetzt auch schon so ein bisschen übergegangen in die Skills der Mitarbeitenden. Welche Skills brauchen denn Mitarbeitende in hybriden Teams?
Es ist letztendlich sehr stark vergleichbar. Also die Möglichkeit zur Selbstorganisation, Möglichkeit eben auch im Sinne, ich bin dazu fähig, ich möchte das auch, die kann man gar nicht hoch genug hängen, weil wenn ich jetzt heute hier meine Videokonferenz beende, dann bin ich erstmal offline in dem Sinne, ja. Das heißt, dann muss ich schauen, wie kann ich das alles selbst gestalten. Dann haben wir ganz stark technologische oder digitale Skills, weil wir dann natürlich in so einer hybriden Situation IT nutzen, Internet nutzen, Tools nutzen und da tut sich unfassbar viel. Also es ist gar nicht so leicht, da mit dabei zu bleiben, wenn man sieht, was in diesen Tools alles möglich ist, welche Funktionen sie haben und vor allem auch eine Vielzahl von Tools, die in so hybriden Situationen gleichzeitig zur Anwendung kommt. Und das führt dann zur dritten wichtigen Eigenschaft. Und das ist so, ja, man würde das jetzt mit dem Buzzword, würde man da so versuchen, so eine Agilität mit reinzubringen. Ich würde es lieber als Lern- und Veränderungskompetenz bezeichnen. Das heißt, sich auch bewusst zu machen und zu sagen, ja, ich sehne mich nicht nach diesem Zustand, dass alles so bleibt, wie es ist, sondern ich sage immer ganz gerne, ich umarme die Veränderung, ja, und muss sie nicht lieben gleich, aber ich sage, okay, du bist jetzt da und wir zwei müssen jetzt auskommen und ich versuche da das Beste draus zu machen und bin auch bereit zu lernen.
Jetzt wäre hier die Frage jetzt in die Richtung Learning and Development, also die L&D-Verantwortlichen. Was ist jetzt denn Ihre Aufgabe? Also gibt es jetzt inhaltlich neue Themen, die trainiert werden müssen? Also zum Beispiel wahrscheinlich digitale Skills, also die digitalen Tools müssen trainiert werden, die im Einsatz sind. Das ist ja jetzt erstmal einfach. Aber trainiert man auch Veränderungsbereitschaft? Das war ja jetzt auch, also Lern- und Veränderungsbereitschaft, eine Kompetenz, die du genannt hast.
Da bin ich jetzt momentan eher der Meinung, dass man mal drüber nachdenken muss, was heißt denn überhaupt Training? Ja, also ist das nicht mehr darum geht, wir haben einen gewissen Baukasten und der besteht vielleicht aus Schulungen vor Ort und dann gibt es vielleicht auch Online-Schulungen oder Webinare und dann müssen wir quasi nur das Thema auswechseln und schon sind wir für die neue Arbeitswelt gerüstet. So wird es aus meiner Sicht nicht sein, sondern Frage ist ja eher, wann brauche ich denn welche Art von Weiterbildung? Und da kann es natürlich manchmal Sinn machen, dass ich in so einem richtig großen Curriculum an verschiedenen Skills arbeite und sage, das erlerne ich jetzt, so wie ich eine Fremdsprache auch nicht von jetzt auf gleich mit einer Schulung kann. Das wird aber vermutlich die geringste Anzahl an Training oder Weiterbildung sein, sondern dieses Training an der Stelle, wo ich es brauche im Job, diese Learning Nuggets, diese kleinen Einheiten, man könnte auch sagen die Learning Hacks, wie man so schön sagt, werden deutlich wichtiger. Und die werden vermutlich nicht immer von einer L&D kommen, einer Abteilung, die sich dann vorher überlegt, was brauche ich denn alles? Sondern es ist so, dass immer mehr Fachbereiche oder, nehmen wir es gar nicht so abstrakt, Menschen, die arbeiten, merken, hey, ich habe da einen guten Tipp, den möchte ich auch weitergeben. Das heißt, wir reden über ein dezentrales Lernen, über ein, ja, ich will es jetzt nicht ganz ungesteuertes Lernen nennen, aber ein selbstmotiviertes, kleineres Lernen. Und da sind jetzt die L&D-Verantwortlichen eher gefordert, Rahmenbedingungen zu schaffen, die am Ende eine Kultur hervorbringen, wo das völlig normal ist, dass jemand sagt, ich würde gerne ein Webinar zum Thema XY geben für die Menschen hier in unserem Unternehmen, weil ich glaube, da kann ich etwas Hilfreiches tun zur Erreichung der gemeinsamen Ziele.
Jetzt hast du die Kultur schon angesprochen. Da würde ich gerne noch mal ein bisschen tiefer drauf eingehen, weil die Kultur ja sehr wichtig ist. Also wie verändert New Work generell unsere Lernkultur?
Ja, ob das New Work ist, ich würde es mal tatsächlich von diesem Begriff trennen. Die Lernkultur verändert sich einfach aufgrund der komplett anderen Umstände. Wir haben Märkte, die momentan dermaßen auch verunsichernd sein können. Also schönes Beispiel, da kommt aus dem gefühlt aus dem Nichts medial ein Chatbot oder eine künstliche Intelligenz auf, die alles auf den Kopf stellt. Und ein, zwei Wochen später reden alle plötzlich darüber, Bildung funktioniert nicht mehr so wie bisher. Ja, ich kann eigentlich gar keine Hausarbeiten mehr aufgeben, weil die am Ende ja die KI machen kann. Dann wird plötzlich über was diskutiert aufgrund eines Auslösers, der aber schon lange da war. Das heißt, diese Frage, wie haben wir denn bisher gelernt, die haben wir nur nicht gestellt. Und jetzt kommen Themen wie New Work, es kommen verschiedene Krisen, es kommen hybride Arbeit und Co. Und jetzt sind diese Dinge sichtbar. Das heißt, wir erkennen plötzlich, hey, wir können gar nicht mehr alle zusammentrommeln in diese klassischen Schulungen, weil die zum Beispiel wie ich in einem Homeoffice oder in einer mobilen Arbeitssituation sind. So, und deswegen quasi verändert sich die Welt. Das liegt aber nicht daran, dass jemand gesagt hat, oh, jetzt brauchen wir hier New Work und liebe Unternehmen, ihr müsst euch deswegen verändern, ne?
Ja, jetzt hast du gesagt, L&D muss die Rahmenbedingungen schaffen und das Lernen passiert dann eher selbstverantwortlich und dezentral. Was heißt denn jetzt die Rahmenbedingungen schaffen? Also was sind gute Rahmenbedingungen, um hybride Teams zu trainieren?
Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen lapidar, wenn du das so sagst, ist vermutlich, dass dann passiert ist, dass alle das selbstgesteuert machen. Das wird vermutlich nicht so sein.
Ja.
Ja, und genau deswegen ist es auch wichtig, Rahmenbedingungen zu setzen. Was meine ich damit? Zum einen muss allen erstmal klar sein, dass ich nicht wie früher auf so einen Learning-Bereich zugehen kann und sage, ich habe da einen Bedarf, macht mir bitte eine Schulung. Sondern dass ich selbst eine gewisse Verantwortung habe, zum Beispiel, indem ich sage, oh, auf dem Markt gibt es da was, gibt es eine Möglichkeit, dass ich mir dieses Wissen vielleicht extern aneigne. Ja, das heißt, zum einen kann eine Lösung sein, loszulassen, den Menschen nicht mehr sofort alles mundgerecht zu servieren. Das ist so die eine Variante. Zum anderen reden wir ganz viel über Kommunikation. Das heißt, du brauchst ein Unternehmen, in dem dieser Learning Spirit auch tatsächlich spürbar ist, will heißen, dass du zum Beispiel Veranstaltungsformate, die früher sehr gesteuert waren, gerade im Learning-Bereich, eher in Richtung eines Open Space oder in Richtung eines Barcamps entwickelst, wo die Menschen selbst auch einen größeren gestalterischen Anteil haben. Ja, das heißt, die werden dann nicht mehr trainiert, sondern da gibt es ganz viele Menschen, die können das total gut und die werden sich einbringen. Und so wächst man dann über solche offenen Kollaborationsformate ganz stark hinein in ein, hey, ich kann ja auch im Bereich Learning mich selber einbringen, ja. Und das ist ein langwieriger Prozess. Ich glaube aber, dass gerade das Thema Kommunikation deutlich wichtiger ist, als sofort draufzuspringen und über Tools zu reden oder über konkrete Schulungen.
Also würdest du Unternehmen praktisch raten, auch so praktisch so Learning Days heißt das ja heute viel, also dass es schon feste Tage für die Weiterbildung gibt, aber dass jeder so sagt, ich lerne heute das und will sich jemand anschließen zum Beispiel und er sich das selbst auswählt, so in die Richtung.
Auch, ja, und das ist auch ein spannender Punkt, den du ansprichst, nämlich die Frage, wenn ich das alles selbst organisiert tun soll, wer sagt mir denn da noch, was ich quasi weglassen soll, ne? Also der Alltag ist ja gefühlt, auch ohne, dass ich mich weiterbilde oder lerne, ist der eigentlich voll. Ja, wir haben Termine, wir haben operatives Geschäft und dann soll ich jetzt plötzlich noch lernen. Früher war es ja so, dann hat Learning, haben die eine Schulung angesetzt und da war klar, an diesem Tag bin ich zur Führungskraft gegangen und gesagt, hey, ich bin jetzt einen Tag auf Schulung, ich bin nicht da. Wenn das jetzt wegfällt und auch nicht mehr dieser ganze Tag da ist, dann muss ich das ja selbst organisieren plötzlich, ne? Insofern wird wirklich diese Frage gerade hochaktuell, ist denn, das klingt jetzt blöd, ist Lernzeit Arbeitszeit? Muss ich mir die genehmigen lassen? Oder ist es, wie ist es im Verhältnis zum operativen Geschäft? Ist das immer hinten dran, weil man sagt, naja, ist ja klar, du hast Kunden und Kundinnen und musst du natürlich da sein. Aber welche Rolle spielt das Lernen? Und da kann aus Sicht der Kommunikation L&D jetzt, sage ich mal, Rahmenbedingungen schaffen, auch in der Kommunikation und zu sagen, wie wollen wir denn mit Lernen umgehen? Und da hilft so ein bisschen dieses Konstrukt der lernenden Organisation. Es ist erstmal auch so ein Buzzword, aber man kann das ja mit Leben füllen und sagt, hey, wir als Organisation haben erkannt, dass Lernen nicht nur notwendig ist und wichtig, sondern dass wir auch dafür Zeit einräumen und wir geben diese Zeitverantwortung, ähnlich wie beim hybriden Arbeit, eben auch weiter, ich nenne es jetzt mal in die Teams und bestenfalls natürlich zu den einzelnen Menschen direkt.
Das heißt dann konkret, also man darf selbst entscheiden, wie viel Zeit, oder Unternehmen sagt, einen Tag die Woche, 2 Stunden sind festgesetzt. Also was würdest du sagen, wo soll es hingehen?
Ja, also sind festgesetzt. Es klingt ja immer so ein bisschen wie die 6 Stunden Schule, die die Schüler in der Grundschule machen müssen. Die sind gesetzt, ja, dann müssen die das machen. Ich halte es nicht für sinnvoll, weil wir auch an manchen Tagen besser lernen können als an anderen Tagen. Für manche sind 2 Stunden viel, für die anderen sind sie viel zu wenig, sage ich. Ich würde das nicht machen. Es macht sicherlich Sinn, Lernzeiten irgendwo zu definieren und zu sagen, das wird vielleicht vom Unternehmen bewusst freigehalten als Lernzeit.
Ja.
Aber es darf und sollte sicherlich nicht so eine vorgegebene und heute wird gelernt. Ja, also ich glaube, das wäre der falsche Spirit. Aber als Unternehmen wirklich schon auch Zeiten einzuräumen und das als Option zu schaffen, nach dem Motto, das ist eine geschützte Zeit, die für Lernen bereitsteht, das ist durchaus ein guter Move.
Also praktisch ist es so ein Spagat zwischen, ich gebe noch was vor,
Ja, genau.
damit ihr einen Rahmen habt und
Ja.
ich lasse euch jetzt selbst machen, den zu finden.
Richtig. Und ich lasse euch jetzt selbst machen, wie gesagt, nur unter der Voraussetzung, dass auch die Fähigkeiten da sind, dass die Menschen das selbst können. Und da kommt jetzt wieder so ein Buzzword mit rein, dass gerade die HR-Bereiche sehr stark im sogenannten Enabling unterwegs sind. Das heißt, den Menschen genau dieses selbstverantwortliche Umgehen, aber auch mit Lernen und Lernzeit, das irgendwie zu verankern. Und das ist ein langer Weg und es wird bei manchen ganz schnell und gut funktionieren und es gibt sicher andere, da wird es länger dauern oder auch vielleicht gar nicht funktionieren.
Also was hast du denn für konkrete Tipps? Du hast jetzt gesagt, es ist ein langer Weg. Mit welchen kleinen Hilfestellungen schafft man das?
Ja, also ganz als erstes würde ich nennen, das Thema muss im Top-Management verankert sein. Wenn man dort immer noch der Ansicht ist, ach ja, HR und Lernen, klar, sollen die Leute irgendwann machen, aber es wird erstmal gearbeitet. Wir sind ein Unternehmen, es muss Geld verdient werden. Wenn diese Haltung da ist, dann werden wir scheitern. Insofern wäre der allerwichtigste Schritt, dass man ganzheitlich im Unternehmen sagt, wir haben eine Rolle des Lernens, wo wir, von der wir fest überzeugt sind. Wir wissen, es kostet Ressourcen, es kostet Aufwand, es kostet Zeit und wir sind bereit, das als Unternehmen zu tragen. Das wäre für mich so die allerwichtigste Rahmenbedingung. Zweites, du brauchst im Unternehmen immer jemanden, der das Thema voranbringt, ne, die Treiber im Unternehmen. Und jetzt ist es ja nicht so, dass alle Unternehmen hier ein Learning and Development Department haben, wo vielleicht 10, 15, 20 oder gar 100 Menschen drin sind, sondern es gibt ja viele, die haben eine Personalabteilung, da sitzen Allrounder drin, Generalisten, ja, und die machen halt auch Weiterbildung. Und ich glaube, da ist es besonders wichtig, dass auch Menschen sagen, okay, und ich nehme für mich jetzt das Thema Lernen, Training, Weiterbildung als treibende Person auf die Agenda. Ja, das heißt, du brauchst den Gesamtrahmen, ein Commitment der Gesamtorganisation, du brauchst Treibende und dann können wir darüber reden, und wie machen wir es jetzt? Das sind dann zum Beispiel so Themen wie Tools, sind Veranstaltungen, sind Konzepte, sind möglicherweise auch Überlegungen, wie man Dinge extern statt intern macht. Also es ist ein Aktivieren der eigenen Belegschaft. So nach dem Motto, es gab ja mal diesen Spruch, wenn Siemens wüsste, was Siemens weiß. Ich weiß jetzt nicht genau, von wem es war, aber da kam das wohl her aus dieser Ecke. Das heißt, oftmals ist das Wissen ja bei manchen Menschen im Unternehmen schon da, die zu aktivieren und zu sagen, hey, und gebt dieses Wissen weiter. Das ist natürlich was ganz anderes, als zu sagen, oh, dieses Wissen ist nicht da, wir kaufen es jetzt vielleicht teuer ein, stoß irgendwelche Menschen intern vor den Kopf noch, die sagen, hätte ich jetzt auch gekonnt, sondern ich aktiviere dieses Wissen und schaffe dann halt auch wieder einen kleinen Step in Richtung einer Lernkultur.
Okay. Ich würde jetzt gerne nochmal in den dritten Punkt praktisch reingehen. Also jetzt das Commitment vom Top-Management da ist und die Treibenden sind auch da. Jetzt, wie sollen denn die hybriden Teams konkret trainiert werden? Also Thema Tools, Veranstaltungen, Konzepte. Vielleicht starten wir mal vor Ort, virtuell oder hybrid. Also wie sieht der Trainingsansatz generell aus erstmal?
Da muss man jetzt wieder sagen, was sind hybride Teams? Hybride Teams können ja sein, dass manche, wie gesagt, Montag, Dienstag, Mittwoch Office und dann zwei Tage zu Hause oder mobil arbeitend. Dann kann ich natürlich trotzdem als hybrides Team schon entscheiden, wenn ich das Montag, Dienstag mache, dann machen wir das vor Ort. Und wenn das vielleicht in der anderen Zeit ist, dann machen wir das hybrid. Das würde ich erstmal zurückstellen, die Frage, oder zumindest nicht allgemein beantworten, ne? Weil es gibt für verschiedene Trainingsmethoden unterschiedlich geeignete Tools oder Varianten. Und wenn wir das Gefühl haben, wir müssen zum Beispiel außerhalb des digitalen Raums vielleicht Dinge tun, die man virtuell nicht machen kann, weil wir vor Ort sein müssen. Vielleicht auch so klassische Team-Challenges, die man gemeinsam macht. Ja, du kennst das sicherlich so, diese Spaghetti-Türme oder ähnliches, ja, die man da manchmal gemacht hat. Das ist so ganz klassisch. Das kriege ich ja digital gar nicht hin. Ja, also so eine auch vielleicht haptisch unterstützte, problemlösungsorientierte Geschichte, da wäre natürlich sofort klar, das müssen wir vor Ort machen. Wenn es nur darum geht, ein paar Zettel zu kleben, die zu sortieren und Co., da kann man natürlich sagen, dann wäre das durchaus auch in der hybriden Welt möglich.
Also jetzt nehmen wir mal an, du hast am Anfang angesprochen, auch Mitarbeitende aus dem Ausland zu rekrutieren. Jetzt sind wir in einem Team, wo wirklich international ist. Und jetzt haben wir den Tipp von dir, für ein Learning Spirit gleich auch so ein Barcamp zu machen. Welche praktischen Tipps kannst du da zur Ausgestaltung einfach noch ganz hands-on unseren Zuhörenden mit auf den Weg geben?
Da greife ich jetzt tatsächlich mal so in die eigene Unternehmenspraxis rein, damit es hands-on ist, ja, weil wir machen das bei Dativ tatsächlich so seit einigen Jahren. Wir haben auch das Barcamp-Format ein bisschen weiterentwickelt. Wir nennen es Dativ DigiCamp beispielsweise. Dort kann ich im Vorfeld und jetzt nicht wie beim Barcamp, wo wirklich jedes Thema eigentlich möglich ist, sondern schon auch auf gewisse Kategorien, die wir Lernfelder vielleicht auch nennen oder die zum Unternehmens, zur Zielerreichung irgendwie zielführend sind. Also es wird etwas stärker gesteuert, dass man nicht sagt, wir machen irgendwas in so einem Barcamp, sondern wir machen schon etwas, was auch nachweislich einzahlt auf das Unternehmen. Da kann ich dann verschiedene Sessions melden. Und wir laden aber, und das ist auch eine der starken Erfahrungen, die ich mitgeben kann, nicht nur unsere Menschen intern ein zum gemeinsamen Lernen in dieser Session, sondern wir lassen auch Externe teilhaben. Was hat das für einen Vorteil? Zum einen kommen Menschen, die Expertinnen und Experten sind, damit dazu, die aber völlig außerhalb des Unternehmens mit diesen Fragestellungen zu tun hat, wo wir plötzlich in einen Austausch kommen, unternehmensübergreifend oder auch mit in Expertenrollen. Wir kommen aber auch im Zusammenhang mit dem DigiCamp in Kontakt mit Kundinnen und Kunden. Und das ist natürlich auch spannend. Das heißt, das, was wir intern lernen und was irgendwie das Unternehmen voranbringen soll, muss ja irgendwie auch einzahlen auf die Wertschöpfung der Kunden, die wir den Kunden gegenüber erbringen. Und das zusammenzunehmen und sagen, warum lassen wir dann die Kunden nicht an diesem Lernprozess teilhaben, hat sich als unheimlich kraftvoll erwiesen. Also wenn wir jetzt sozusagen die Möglichkeit haben, das Ganze virtuell zu machen, dann ist es doch auch viel, viel leichter, weil Menschen sich eben nicht 1-2 Tage plus Anreise freinehmen müssen, Dritte mit einzuladen, digital zusammenzuschalten und tatsächlich kollaborativ zu lernen.
Und also externe, du hast jetzt Kunden gesagt, Kunden und Partner wahrscheinlich, also ladet ihr ein oder macht ihr wirklich eine offen zugängliche Seite, wo sich jetzt wirklich jeder anmelden kann?
Das ist tatsächlich so. Wir haben das offen, das heißt, theoretisch kann sich jede Person anmelden. Wir haben natürlich relativ viel einladungsbasiert, wenn wir beispielsweise irgendwelche Professorinnen oder Professoren, die zu einem Thema sagen wir mal auch Lernkompetenz oder was auch immer, fachlich da ist, wo man sagt, oh, das ist ein spannender Ansatz, laden wir die Menschen ein. Wir machen aber tatsächlich auch eine freie Einladung an alle Menschen, die sich für das Thema interessieren. Und dann wird es wieder in einer anderen Hinsicht spannend, nämlich mit meiner Brille aus Sicht Employer Branding, weil natürlich dann auch Menschen kommen können, die vielleicht sagen, hey, ich will mir eigentlich so diese Dativ und diesen Spirit, der da vorherrscht, diese Unternehmenskultur mal anschauen. Und wie kann ich das besser als in so einem völlig freien Format, wo Vorstände, mittleres Management, Mitarbeitende, Kunden, Berater, alle zusammenwirken, frei und ungesteuert, thematisch in einer Session, da kriege ich doch mit, wie dieses Unternehmen tickt. Insofern hat das also ganz viele Auswirkungen natürlich auch auf die Außendarstellung dann, ne?
Also wieder Recruiting und auch Thema Fachkräftemangel.
Ja, das wächst zusammen, genau.
Okay. Welches Tool nutzt ihr dafür?
Also das kannst du zum Beispiel auch über Teams einfach machen, ja. Also und dann musst du natürlich schauen, dass du etwas hast, wo du so eine Art Concept Board, ja, wo du ein White, wie sagt man, also wo du halt einfach digital virtuell Zettel kleben kannst, ne? Themen Whiteboard strukturieren, Whiteboard, danke, das hatte ich gesucht, das Wort. Dass du, das kannst du heute digital alles machen. Und das Schöne ist, es ist manchmal deutlich leichter, da eine Struktur reinzubringen oder das hinterher wieder digital zu nutzen, als wenn du das auf dem klassischen PDF, wo du so ein nicht skaliertes Foto dann kriegst, sondern hast du 36 MB irgendwie so ein PDF mit Bildern drin, die nie mehr einer anschaut, ja. So. Und das hat natürlich einen großen Vorteil, aber dafür brauchst du Tools.
Und wie evaluiert ihr den Erfolg? Habt ihr so eine Checklist? Okay, das waren Themen, die brauchen wir, also Skills, die brauchen wir und die wurden jetzt auch trainiert und es gab so und so viel Teilnehmer, also oder was sind für euch wichtige Werte, wo ihr sagt, okay, die Veranstaltung war erfolgreich?
Ja, Also wir messen nicht die Skills bezogen auf diese Veranstaltungen, sondern diese Veranstaltungen sind ein Baustein, um eine Lernkultur im Unternehmen zu etablieren, die in erster Linie dafür sorgt, dass du Zufallsbegegnungen hast mit Menschen, mit denen du fachlich dich sonst niemals ausgetauscht hättest, systematisch strukturiert und von denen du etwas lernen kannst. Es entstehen Netzwerke, wo wieder Menschen vielleicht auch sagen, lass uns das doch nochmal in einem Arbeitskreis oder ähnliches nochmal nachträglich bearbeiten. Das heißt, da entsteht weiterhin etwas. Ich würde das aber nicht in einer 1 zu 1 Beziehung mit einer Skill-Entwicklung, so nach dem Motto von plus 2 auf plus 4, Skill X oder Y, das machen wir nicht. Dafür gibt es natürlich so die klassischen Lern- und Trainingsformate.
Okay, ja, aber das war ein sehr schönes Beispiel, finde ich. Das hat das Ganze noch mal sehr praktisch, was du vorher erzählt hast,
Ja.
zusammengefasst. Wir sind jetzt auch schon am Ende vom Interview. Das war auf jeden Fall ein schöner Abschluss. Es gibt am Schluss immer nur noch zwei Fragen, die bekommt jeder Podcast-Gast von mir gestellt. Die erste ist, die passt vielleicht auch ganz gut zu unserem Thema und zu dem Thema selbstverantwortlichen Lernen. Kannst du unseren Zuhörenden einen persönlichen Tipp geben, wie sie für sich persönlich das Thema Weiterbildung richtig angehen sollen?
Ja, persönlichen Tipp. Ich würde mal sagen, das hat auch ganz viel wieder mit dieser Offenheit zu tun. Ich merke selber bei mir, wenn man jemand sagt, oh, du musst das lernen, dann ist für mich das trotzdem immer noch so negativ. Oh, Defizit, ja, ich habe da einen Bedarf, ich muss was tun. Und vermutlich fängt es bei einem selbst und der Haltung zum Lernen an, zu sagen, hey, ich kann da besser werden, nicht im Sinne, ich muss mich optimieren, sondern erstmal auf die Vorteile auch zu blicken und mit dem Nichtwissen, das jetzt vorhanden ist, nicht in so eine, ja, in so ein Loch reinzufallen, ja, und erstmal zu sagen, oh mein Gott, wie schlimm, und jetzt kann ich das wieder nicht, sondern zu sagen, hey, that's it, dafür kann ich viele andere Dinge, die können andere Menschen nicht so gut, das ist ganz normal und Lernen ist auch ganz normal.
Und schließlich noch, wen nominierst du als potenziellen Podcast-Gast zu den Themen Weiterbildung, Digitalisieren, Lernen und E-Learning?
Also wenn du mich direkt nach einem Namen fragst dann und das Thema Lernen, dann bin ich immer großer Fan von Simon Dückert beispielsweise.
Ja.
Ich weiß nicht, ob er schon mal bei euch mit dabei war, aber das ist so the first person in mind, wenn es um dieses Thema geht. Insofern wäre das meine Nominierung.
Super, vielen Dank. Der war tatsächlich noch nicht im Podcast.
Das ist doch
Dann
schön.
danke dir für das Interview.
Sehr gerne.
Das war's für heute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich freue mich sehr, wenn ihr sie liked, teilt und kommentiert. Die nächste Folge erscheint dann im April und beschäftigt sich mit dem Thema digitalem Storytelling in der Aus- und Weiterbildung. Dafür spreche ich mit der Mitgründerin von Digital School Story, Nina Mühlens. In dem Sinne, stay tuned!